ARD Sounds.
BR24 am Sonntag. Das Aktuelle am Mittag.
Mit Gabi Gerlach. Thema des Tages ist die Wahl in Sachsen-Anhalt. Zum ersten Mal könnte die AfD in einem Bundesland stärkste Kraft werden. Da schaut auch die Bundesregierung genau hin. Darüber sprechen wir gleich mit unserem Hauptstadtkorrespondenten. Eine neue Vermittlungsaktion der USA für ein Ende des Ukraine-Krieges läuft. Gestern in Moskau, heute in Kiew. Und im Sport analysieren wir ausführlich den Auftritt des FC Bayern in der Fußball-Bundesliga. Zieht den Bayern die Lederhosen aus, schallte es durch die Arena auf Schalke gestern. Jetzt ist er da, der Tag der Wahl in Sachsen-Anhalt. Seit 8 Uhr sind die Wahllokale geöffnet. Rund 2 Millionen Menschen sind aufgerufen, einen neuen Landtag zu bestimmen. Sie können sich zwischen 15 Parteien entscheiden. Hundertschaften der Polizei aus 10 Bundesländern sind vor Ort. Die letzten Umfragen sehen die AfD weit vorne. Fürs Alleinregieren dürfte es aber nicht reichen. Mit Spannung wird das Votum auch von der Bundespolitik beobachtet und natürlich dort, wo demnächst ebenfalls gewählt wird, in MacPom und in Berlin. Darüber spreche ich jetzt mit Tim Aßmann, unserem Hauptstadtkorrespondenten. Grüß dich, Tim.
Ja, hallo aus Berlin.
Die beiden Kontrahenten Sven Schulze, CDU, und Ulrich Siegmund, AfD, haben ihre Stimme abgegeben. Gut gelaunt, heißt es. Und in welcher Stimmung wählt Sachsen-Anhalt, wenn man sich die Daten der Meinungsforschung anschaut?
Ja, in einer miesen Stimmung, wenn man mal die Daten querliest, so aus den vergangenen Wochen. Das kann man wohl zusammenfassend sagen. Die Stimmung in Sachsen-Anhalt ist so schlecht wie noch nie bei vorherigen Landtagswahlen, wenn man mit Blick auf die Zukunftsaussichten, auf die Perspektiven und auch auf die regierende Politik schaut. Also die Befragten, die beurteilten sowohl die wirtschaftliche Ausgangslage als eben auch die Aussicht darauf, dass ihr Lebensstandard künftig, dass sie den werden halten können, als ausgesprochen schlecht. Gleichzeitig gibt es eben auch eine wahnsinnig große Unzufriedenheit mit der regierenden Politik, sowohl mit der im Land, also in Magdeburg im Landtag, als auch im Bund. Und diese Ausgangslage, die trifft dann wiederum auf eine AfD im Normalisierungstrend. Das haben wir ja schon bei vergangenen Landtagswahlen erlebt, wird wohl auch in Sachsen-Anhalt wieder so zu beobachten sein. Also immer mehr Menschen sehen die AfD als in Anführungszeichen normale Partei und gleichzeitig eben wird ihr auch immer mehr Kompetenz in anderen Politikfeldern als zum Beispiel jetzt bei der Asylpolitik zugemessen. Und dann, und das ist die Besonderheit in Sachsen-Anhalt, stellt die AfD damit Ulrich Siegmund einen äußerst populären Spitzenkandidaten auf. Und das alles führt dann eben zu der Ausgangslage, wie wir sie in Zahlen jetzt vor der Wahl sehen.
Vor 5 Jahren war es ja so, dass der damalige CDU-Regierungschef Rainer Haseloff den Aufwärtstrend der AfD brechen konnte. Er hat die Wahl deutlich gewonnen. Was ist diesmal anders?
Zum einen hat der jetzige Ministerpräsident und CDU-Spitzenkandidat Sven Schulze eben etwas, was Haseloff hatte, das hat er nicht, Amtsbonus. Dieser Umstieg von Haseloff auf Schulze, das kam einfach viel zu spät, war taktisch falsch. Außerdem trauen die Wähler der CDU eben auch in ihren Kernfeldern, also innere Sicherheit zum Beispiel, Wirtschaftspolitik, immer weniger zu. Und bei der AfD, der trauen sie immer mehr zu in diesen Feldern. Und dann ist da natürlich eben auch schon angesprochen der Bundestrend. Also die Unzufriedenheit mit der CDU als Regierungspartei im Bund im Allgemeinen und mit Friedrich Merz als Bundeskanzler im Besonderen, die ist wirklich riesig und das ist in den Befragungen eben deutlich geworden.
Und vor diesem Hintergrund, wie ist die Stimmung und die Erwartungshaltung in der Bundesregierung, vor allem in der Union an diesem Tag?
Ja, blicken wir mal auf CDU und CSU. Also zum einen hofft man auf eine hohe Wahlbeteiligung, die dann, so ist die allgemeine Annahme, eben zu einem schwächeren AfD-Abschneiden führen könnte oder zu weniger Aussicht darauf, dass die AfD die absolute Mehrheit holt. Die CDU hofft, dass Sven Schulze als Spitzenkandidat in Magdeburg eben gut, also gut will meinen, sagen wir mal irgendwas um die 25-26% über die Ziellinie kommt und dass die Regierung dann weiter von der CDU wieder geführt werden kann. Das würde sicherlich Friedrich Merz als Parteivorsitzender und Kanzler auch stabilisieren. Aber dann bleibt ja immer die große Frage nach den möglichen Koalitionen. Das ist ja sehr besonders und sehr schwierig in Sachsen-Anhalt.
Ja, und dieses Wunschszenario von Schulze, zu dem könnte es ja vielleicht auch nicht kommen. Und am wahrscheinlichsten ist, die AfD kann nicht alleine regieren, aber eine Mehrheit jenseits der AfD gibt es nicht ohne die Linke. Die CDU hat eine Zusammenarbeit mit der Linkspartei bisher aber immer ausgeschlossen. Wird sie sich da jetzt bewegen müssen?
Ja, sie wird sich wahrscheinlich ähnlich stark bewegen müssen wie auch schon in Dresden und in Erfurt, also in den Landtagen von Sachsen und von Thüringen. Denn da gibt es ja Regierungsmodelle, Minderheitenregierungen, die dann eben immer mal wieder auf Kooperation und Zusammenarbeit mit der Linken doch setzen, unabhängig davon, welchen Beschluss es da im Bund gibt. Und ähnlich könnte es eben auch in Sachsen-Anhalt kommen.
Für die SPD ist ja auch nicht unerheblich, wie das Wahlergebnis ausfällt. Sollten die Sozialdemokraten dank taktischer Wähler zweistellig werden, was würde das bedeuten für die Regierungsbildung in Magdeburg und vielleicht auch was für die andere Ostwahl und die Berlinwahl?
Also es wäre zum einen mal ein Riesen, denn in den Umfragen liegt die SPD immer so bei 8% zuletzt. Aber sagen wir mal, ja, da kommt ein sehr gutes Ergebnis zustande, weil viele Leute eben SPD wählen, um eine AfD-Mehrheit zu verhindern. Dann hätte das weiteren Rückenwind zur Folge für Manuela Schwesig, die Ministerpräsidentin in Mecklenburg-Vorpommern, die ja in Umfragen gegenüber der AfD in den letzten Wochen schon deutlich aufgeholt hat. Und es könnte der SPD natürlich auch bei der Wahl in Berlin helfen, wo ja SPD, Linke und Grüne relativ dicht gleich aufliegen und da möglicherweise eben auch nochmal einen Schub bedeuten. Das ist die große Hoffnung. Käme es so, käme, alles sehr viel Spekulation, dann würde das natürlich auch die Parteispitze Lars Klingbeil und Bärbel Baas stabilisieren.
Ja, und noch ein Konjunktiv. Wenn jetzt die anderen Parteien mühsam nach Mehrheiten suchen, welche Auswirkungen hätte so eine vielleicht monatelange Hängepartie auf die Koalition im Bund?
Also ich rechne nicht unbedingt damit, dass es so lange dauert, weil die Parteien in Magdeburg natürlich den Druck, sich zu einigen, dann eben auch spüren, also die anderen Parteien abseits der AfD. Aber ja, das wäre sicherlich kein gutes Zeichen, würde andererseits aber ein bisschen dann auch den Fokus wieder verdrängen. Also nach den Wahlen in Sachsen-Anhalt ist, das muss man eben auch sagen, mit Blick auf die Stimmung in der Bundespolitik vor den Wahlen dann am 20. September in Mecklenburg-Vorpommern und in Berlin.
Wie man in Berlin auf Magdeburg schaut. Tim Aßmann war das. Vielen Dank. Nach dem Hackerangriff auf die Berliner Senatsverwaltung wird immer mehr über die im Darknet veröffentlichten Daten bekannt. Sensible Informationen wie Gehaltslisten, Kontoinformationen, Scans von Ausweispapieren und vertrauliche Personalangelegenheiten sollen dort zu finden sein. Seit das am Freitag bekannt wurde, läuft die Debatte über Konsequenzen. Immer mehr Bundespolitiker melden sich zu Wort. Aus Berlin, Jan-Frederik Willems.
Ein echter Daten-Super-GAU. So nennt der Grünen-Fraktionsvize im Bundestag, Konstantin von Notz, den Hackerangriff von Berlin. Sollte sich herausstellen, dass Schutzmechanismen bewusst nicht eingehalten wurden, fordert er personelle Konsequenzen. Außerdem sieht er eine Mitverantwortung bei der Bundesregierung. Sie habe trotz wiederholter Warnungen bekannte Sicherheitslücken nicht geschlossen, so von Notz im Handelsblatt. Auch der CDU-Sicherheitsexperte Roderich Kiesewetter spricht von einer Katastrophe noch nicht absehbaren Ausmaßes. Er spricht von geleakten Daten unter anderem zur Gesamtverteidigung und fürchtet, dass diese von Staaten wie Russland oder von Terroristen gezielt für Anschläge oder Sabotage genutzt werden könnten. Mittlerweile erklärte auch ein Sprecher der Bundesregierung, dass er eine intensive Prüfung der Datensysteme durchführe und die Ermittlungen zum Hackerangriff genau verfolge. Im August hatte eine Hackergruppe aus dem Berliner Landesnetz Daten gestohlen und die Landesregierung damit erpresst. Als diese das Ultimatum ablaufen ließ, veröffentlichten die Hacker am Freitag ein Datenpaket. Laut Medienberichten finden sich darin auch hochsensible Informationen, unter anderem über die kritische Infrastruktur und die Bundeswehr. Der Spiegel berichtet, dass sogar Informationen zum Erweiterungsbau des Kanzleramts betroffen sind.
Und auch Anschlagsversuche und Überflüge mit Drohnen häufen sich gerade in Deutschland und in Europa. Die EU-Außenminister haben diese Woche beschlossen, weitere Sanktionen gegen Russland einzuführen. Dass die Angriffe aus Moskau befehligt wurden, darüber herrscht weitgehend Einigkeit. Als unmittelbare Reaktion will Deutschland bald Spezialeinheiten gegen Drohnenangriffe einsetzen. Das plant laut einem Bericht der Bild am Sonntag Bundesinnenminister Dobrindt. Mehr dazu von Caro Knappe.
Nach Informationen der Zeitung soll es bald mobile Einheiten für strategisch wichtige Städte wie Berlin, Hamburg, München, Leipzig oder Frankfurt geben. Deren Aufgabe? Auch den Luftraum über den Flughäfen und die Bahnhöfe schützen, sowie in Berlin das Regierungsviertel. Unter anderem sollen sie Drohnen abfangen und deren Bomben entschärfen. Darüber hinaus sollen aber auch Wasserwerke, Stromanbieter und zum Beispiel Rüstungsbetriebe die Erlaubnis bekommen, Drohnen aktiv abzuwehren, so der Bericht. Laut Dobrindt werde es in Zukunft vermehrt Drohnenangriffe geben, man könne sich aber dagegen schützen.
Die Waffen schweigen, währenddessen wird geredet. Russland und die Ukraine haben während der neuen US-Vermittlungsmission für ein Ende des Krieges, wie vereinbart, die Hauptstädte Kiew und Moskau von Angriffen verschont, an anderen Stellen aber aus der Luft attackiert. Die frontnahe ukrainische Großstadt Saporischschja etwa und auch an der rumänisch-ukrainischen Grenze flogen Drohnen. Nach ihrem Gespräch mit Kremlchef Putin in Moskau werden die US-Sondergesandten Witkow und Kushner heute zu ihrem ersten Besuch in Kiew erwartet. Von dort Peter Sawicki.
Dort sollen sie Gespräche mit dem ukrainischen Präsidenten Volodymyr Selenskyj führen. Dieser sagte im Vorfeld, man bereite das Treffen intensiv vor. Er selbst, so Selenskyj, sei praktisch andauernd mit seiner eigenen Delegation in Kontakt, die die Verhandlungen mit den USA führe. Es sei wichtig für die Ukraine, dass Washington im Verhandlungsprozess involviert bleibe. Der angekündigte Besuch von Witkow und Kushner nach Kiew gilt als diplomatischer Fortschritt. Trotz mehrfacher Appelle der ukrainischen Seite hatten die Vertrauten von US-Präsident Trump eine Reise in die Ukraine bislang nicht unternommen. Offen ist allerdings, welche inhaltlichen Ergebnisse vom jetzigen Treffen zu erwarten sind. Russland hatte zuvor angekündigt, Luftangriffe auf die ukrainische Hauptstadt für 3 Tage einzustellen. Ähnliches hatte umgekehrt zuvor Volodymyr Selenskyj erklärt. Gleichwohl wurden am Samstag aus Kiewer Vororten erneut Angriffe mit Drohnen gemeldet.
Grönland ist als autonome Region ein Teil des Königreichs Dänemark, nicht aber der EU. Die größte Insel der Erde stand Anfang des Jahres im Fokus, als US-Präsident Trump mehrmals damit drohte, Grönland den USA einverleiben zu wollen. Heute reist EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen nach Nuuk mit dem Ziel, die Beziehungen wieder auf eine stabile Grundlage zu stellen. Für heute stehen erstmal eine Bootstour und ein Abendessen auf dem Programm. Die politischen Gespräche beginnen morgen und am Ende soll eine Vereinbarung unterzeichnet werden. Mehr dazu von unserer Brüssel-Korrespondentin Katrin Schmidt.
Zu der EU-Grönland-Erklärung gehören voraussichtlich neue Hilfen in Höhe von rund 200 Millionen Euro. Das EU-Geld soll in die kritische Rohstoffindustrie, erneuerbare Energien, Unterwasserkabel, Satellitenverbindungen und zum Beispiel auch Rechenzentren in Grönland investiert werden. Brüssel versucht damit, sich noch stärker als verlässlicher Partner zu positionieren, gerade auch nachdem US-Präsident Trump wiederholt gedroht hatte, die Kontrolle über die arktische Insel zu übernehmen und dabei auch militärische Gewalt zwischenzeitlich nicht ausgeschlossen hatte. Grönland wird aber auch ohnehin für die EU strategisch immer wichtiger, wegen der Rohstoffe und, so heißt es aus der Kommission, wegen der sich wandelnden geopolitischen und ökologischen Landschaft der Arktis. Die gemeinsame Erklärung mit Grönland soll also die wirtschaftliche Zusammenarbeit weiter vertiefen. Die Insel gehört zum Königreich Dänemark, hat aber weitgehende Autonomie. Für die EU hat Grönland den Status eines assoziierten Überseegebiets. Das heißt, die größte Insel der Welt ist weder Teil der EU noch des Binnenmarkts. Aber es gibt spezielle Abkommen. So kann etwa grönländischer Fisch zollfrei in die EU verkauft werden. Ein wichtiger Meilenstein der Beziehungen bisher. Im März 2024 eröffnete Kommissionspräsidentin von der Leyen schon ein ständiges EU-Büro in der grönländischen Hauptstadt Nuuk. Und seit diesem Jahr haben sich auch einige EU-Länder, darunter vor allem Frankreich und die Niederlande, stärker auf die Sicherheit konzentriert und Truppen sowie Ausrüstung nach Grönland zu Übungszwecken geschickt.
Tacheles reden, Maloche, Schlamassel. Viele Begriffe, die selbstverständlich zum deutschen Wortschatz gehören, haben jiddische Wurzeln. Am Europäischen Tag der jüdischen Kultur wird daran erinnert, wie lebendig das jüdische Erbe bis heute ist. Immer am ersten Sonntag im September wird er begangen, in rund 30 Ländern. Heute also. Barbara Schneider berichtet über Veranstaltungen in Bayern.
Die Reichenbach-Synagoge in München, der jüdische Friedhof in Fürth oder die alte Synagoge in Kitzingen. 3 von vielen Orten in Bayern, die heute am Europäischen Tag der jüdischen Kultur für Besucher geöffnet sind. Die jüdischen Museen in München, Augsburg und Fürth, aber auch die israelitische Kultusgemeinde München bieten Rundgänge an. Aber auch in kleineren Städten, wie etwa in Harburg im Landkreis Donau-Ries, sind Stadtführungen geplant. In Augsburg steht ein Jiddisch-Workshop auf dem Programm. Motto des Tages ist in diesem Jahr Liebe. Denn, so heißt es auf der Website der Europäischen Vereinigung zur Bewahrung und Förderung von Kultur und Erbe des Judentums, die Liebe, die das Judentum lehrt, baue Brücken, suche den Dialog und sehe im Anderssein keine Bedrohung, sondern eine Einladung. Die Vereinigung mit Sitz in Barcelona koordiniert den Tag, der seit mehr als 25 Jahren begangen wird. In diesem Jahr in rund 30 Ländern, in Tschechien ebenso wie in Frankreich, Spanien oder Österreich. Damit will die Organisation auf das historische und kulturelle Erbe der Jüdinnen und Juden in Europa aufmerksam machen.
Sie wollen noch mehr True Crime hören? Dann nehmen wir Sie gerne mit auf eine Zeitreise. Wir sind Niklas Fischer
und Hannes Liebrandt. Wir sind Historiker an der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Und in unserem Podcast Tatort Geschichte blicken wir zurück auf bekannte und unbekannte Verbrechen aus der Vergangenheit.
Bei uns können Sie miterleben, wie der junge Josef Stalin als Bankräuber Karriere gemacht hat oder wie Erich Mielke vom Polizistenmörder zum Architekten der Stasi geworden ist.
Vieles von dem, was damals passiert ist, beschäftigt uns bis heute. Wenn Sie hören wollen, wie True Crime auf History trifft, dann sind Sie bei uns genau richtig. Tatortgeschichte finden Sie auch bei ARD Sounds und überall, wo es Podcasts gibt.